Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur Januarfolge von Peters Literaturküche. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut, glücklich und gesund in das Jahr 2023 gerutscht. Oder mit Erich Kästner gesagt, wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Anfangen will ich heute aber mit einem Märchen. Einem Text von Joachim Ringelnatz. Kuddeldaddeldu erzählt seinen Kindern das Märchen vom Rotkäppchen und zeichnet ihnen sogar was dazu. Das Buch ist 1923 erschienen, also vor 100 Jahren, und wurde von Joachim Ringelnatz handgeschrieben und auch handgezeichnet. Es waren 12 handgeschriebene Exemplare angedacht, daraus wurden allerdings nur 10 Stück. Ich habe leider kein Originalexemplar davon. Die Bilder kann ich hier und jetzt natürlich nicht übertragen, aber an dem Text kann ich mich natürlich jetzt gerne versuchen. Kuddeldaddeldu erzählt seinen Kindern das Märchen vom Rotkäppchen und zeichnet ihnen sogar was dazu. Also Kinders, wenn ihr mal 5 Minuten lang das Maul halten könnt, dann will ich euch die Geschichte vom Rotkäppchen erzählen, wenn ich mir das noch zusammenreimen kann. Der alte Käpt'n Muckelmann hat mir das vorerzählt, als ich noch so klein und so dumm war, wie ihr jetzt seid. Und Kapitän Muckelmann hat nie gelogen. Also listen to me. Da war einmal ein kleines Mädchen, das wurde Rotkäppchen angetitelt, genannt heißt das, weil es Tag und Nacht eine rote Kappe auf dem Kopf hatte. Es war ein schönes Mädchen, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie Ebenholz. Mit so große runde Augen und hinten so ganz dicke Beine und vorn, naja, kurz, eine verflucht schöne, wunderbare, saubere Dirn. Und eines Tages schickte die Mutter sie durch den Wald zur Großmutter, die war natürlich krank. Und die Mutter gab Rotkäppchen einen Korb mit 3 Flaschen spanischen Wein und 2 Flaschen schottischen Whisky und einer Flasche Rostocker Korn und einer Flasche Schwedenpunsch und einer Buttel mit Köhm und noch ein paar Flaschen Bier und Kuchen und solchen Kram, damit sich Großmutter mal erst stärken sollte. »Rotkäppchen«, sagte die Mutter noch extra, »geh nicht vom Wege ab, denn im Walde gibt's wilde Wölfe. Das Ganze muss sich bei Nikolajew oder sonst wo in Sibirien abgespielt haben.« Rotkäppchen versprach alles und ging los. Und im Walde begegnete ihr der Wolf. Der fragte, »Rotkäppchen, wo gehst du denn hin?« Und da erzählte sie ihm, was ihr schon wisst. Und er fragte,
»Wo wohnt denn deine Großmutter?«
Und sie sagte ihm das ganz genau. Schwiegerstraße 13 zur ebenen Erde. Und da zeigte der Wolf dem Kinde saftige Himbeeren und Erdbeeren und lockte sie so vom Wege ab in den tiefen Wald. Und während sie fleißig Beeren pflückte, lief der Wolf mit vollen Segeln nach der Schwiegerstraße Nr. 13 und klopfte zur ebenen Erde bei Großmutter an die Tür. Die Großmutter war ein misstrauisches altes Weib mit vielen Zahnlücken. Deshalb fragte sie barsch,
»Wer klopft da an mein Häuschen?«
Und da antwortete der Wolf draußen mit verstellter Stimme, »Ich bin es, Dornröschen!« Und da rief die Alte,
»Herein!«
Und da fegte der Wolf ins Zimmer hinein, und da zog sich die Alte ihre Nachtjacke an und setzte ihre Nachthaube auf und fraß den Wolf mit Haut und Haaren auf. Unterdessen hatte sich Rotkäppchen im Walde verirrt, und wie so pissdumme Mädel sind, fing sie an laut zu heulen. Und das hörte der Jäger im tiefen Wald und eilte herbei. »Na, und was geht uns das an, was die beiden dort im tiefen Wald miteinander vorgehabt haben? Denn es war inzwischen ganz dunkel geworden. Jedenfalls brachte er sie auf den richtigen Weg. Also lief sie nun in die Schwiegerstraße und da sah sie, dass ihre Großmutter ganz dick aufgedunsen war. Und Rotkäppchen fragte, »Großmutter, warum hast du denn so große Augen?« Und die Großmutter antwortete,
»Damit ich dich besser sehen kann.«
Und da fragte Rotkäppchen weiter, »Großmutter, warum hast du denn so große Ohren?« Und die Großmutter antwortete,
»Damit ich dich besser hören kann.«
Und da fragte Rotkäppchen weiter, »Großmutter, warum hast du denn einen so großen Mund?« Nun, das ist ja auch nicht recht, wenn Kinder so etwas zu einer erwachsenen Großmutter sagen. Also da wurde die alte Fuchs teufelswild und brachte kein Wort mehr heraus, sondern fraß das arme Rotkäppchen mit Haut und Haar auf. Und dann schnarchte sie wie ein Walfisch. Und draußen ging gerade der Jäger vorbei. Und der wunderte sich, wieso ein Walfisch in die Schwiegerstraße käme. Und da lud er seine Flinte und zog sein langes Messer aus der Scheide und trat, ohne anzuklopfen, in die Stube. Und da sah er zu seinem Schrecken statt einem Walfisch die aufgedunsene Großmutter im Bett. Und Diavolo Carajo, da schlag einer lang an Deck hin, es ist kaum zu glauben, hat doch das alte, gefräßige Weib auch noch den Jäger aufgefressen. Ja, Da klotzte Gören und sperrt das Maul auf, als käme da noch was. Aber schert euch mal aus dem Wind, sonst mache ich euch Beine. Mir ist sowieso schon die Kehle ganz trocken von den dummen Geschichten, die doch alle nur erlogen und erstunken sind. Marsch fort, lasst euren Vater jetzt eins trinken, ihr überflüssige Fischbrut. Ein märchenhafter Start in das neue Jahr ist ja nicht zu verachten, insbesondere wenn er so unterhaltsam ist. Im Dezember habe ich 2 Lesungen aus meinem Buch Advent, Advent im Schatten der Besinnlichkeit durchgeführt, musikalisch umrahmt und begleitet von Mimi Nielsdotter und Erik Grundholz. Das wollen wir im neuen Jahr auch weiterführen, also nicht nur zur Adventszeit. Einen Termin gibt es bereits, den 17. März, also am St. Patrick's Day. Da lese ich aus meinem ersten Buch Whisky Ballett. Dazu ist dann eben auch passend ein wenig irische Musik geplant. Für die, die das Buch noch nicht kennen sollten, trage ich hier mal kurz den Inhalt vor. Whisky Ballett. Kommissarin Sarah Maloney ist schon genervt, als sie nach durchzechter Nacht Richenza Ottilie Schmidt-Sanitana vor ihrem Büro sitzen sieht. Der Schock setzt bei der Deutsch-Irin erst ein, als sie erfährt, dass die dralle, bunt gekleidete Dame vom Zoll ist und dass sie gemeinsam ein Team bilden sollen, um einen versuchten, später vollendeten Mord an dem kleinkriminellen Timo Brenner in der Schwarzbrenner-Szene aufzuklären. Auch die Zollkollegin ist wenig begeistert. Sarah ist das genaue Gegenteil von ihr, der veganen Antialkoholikerin. Dass die junge Kollegin sie nach ihren Initialen R-O-S-I, Rosi nennt, verbessert die Situation nicht. So recherchiert in dem Fall jede für sich allein. Im Zuge der Ermittlungen gerät auch die illegale Hobbybrennerei von Sarah Maloney in das Visier von Schmidt-Sanitana. Die beiden Frauen kommen im Zuge ihrer Recherchen der Russenmafia in die Quere. Für Schmidt-Sanitana wird dies ein sehr nachhaltiger Kontakt mit der organisierten Kriminalität sein. Ihr Kollege Arian Wichter kommt dadurch in zunehmendem Maße ins Spiel. Die unterschiedlichen Interessenslagen der Beteiligten ergeben verschiedene, meist gegensätzliche Ansätze für Deals, Handlungen und Unterlassungen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen immer mehr, soweit überhaupt vorhanden. Soweit zum Inhalt der Crimedy Whisky Ballett. Ein Kapitel aus dem Buch Whisky Ballett gibt's jetzt auch noch hier. Das habe ich mal mit dem Erik Grundholz zusammen aufgenommen. Viel Vergnügen dabei. In der Kleingartenanlage Abendfriede parkt Sarah Maloney ihren Kombi vor ihrer Parzelle, lädt einen großen, unhandlichen Pappkarton aus und schleppt ihn vorsichtig in die Hütte. In dem spärlich beleuchteten Häuschen sind die Fenster gegen die Neugier möglicher Passanten blickdicht verhängt. Sie räumt Gläser und Flaschen aus dem Karton in das Regal. Aus einer Ecke holt sie einen Bottich mit Maische hervor und wendet sich ihrem neuen Destilliergerät zu. Sarah befüllt die Brennblase langsam und sorgfältig mit dem vergorenen Gerstenbrei, verschließt die Apparatur und zündet den wuchtigen Gasbrenner an. Die entfesselte Energie des Feuers lässt erahnen, welche Urkräfte in dem Kessel wirken. Die lodernde bläuliche Flamme illuminiert den Raum. Das Spiel aus Licht und Schatten auf den groben Steinwänden wirkt mystisch. Aus der fermentierten Maische trennt sich der Alkohol heraus. Der erkaltete Dampf rinnt als klare Flüssigkeit aus dem Kondensator. Flink und geschickt entnehmen Sarahs feingliedrige Hände Proben des Brandes. Sorgfältig prüft sie den Alkoholgehalt. Den stechend riechenden Vorlauf zieht sie ab, bis das Herzstück, der edle Brand, herausrinnt. Gewissenhaft passt sie den Übergang zum Nachlauf mit den Fuselölen ab. Das Glasgefäß voller klarer Flüssigkeit spiegelt ihre grünen Augen. Nach wiederholtem Brennen des Hauptlaufs hält sie das Endergebnis in den Händen. Klar und rein. Perfekt. Whisk Beata, ruft sie aus. Wasser des Lebens. Sie füllt das Destillat in ihr neu erstandenes Birkenfass und verschließt es sorgfältig. Aus dem Kühlschrank holt sie sich eine Flasche Kilkenny-Bier und eine Packung Landjägerwürste. Mit der Fernbedienung schaltet Sarah die Stereoanlage an, dreht sie auf, bis irische Volksmusik den Raum erfüllt. Stumm trinkt sie ihr Bier und verschlingt die Würste hintereinander weg. Bei dem Lied Galway Way schaut sie gefühlsduselig auf die Poster mit den irischen Landschaften an der Wand. Nach einem kräftigen Schluck aus der Flasche singt sie schließlich lauthals mit.
And if there's going to be a life hereafter, somehow I'm sure there's gonna be. I will ask my God to let me make my heaven in my dear land across the Irish Sea. In the dear land across the Irish Sea.
Sie kramten in ihrem Vorratsschrank und entdeckten neben den leeren Whiskyflaschen eine einzige Flasche Potain. Sarah füllt ein Wasserglas mit dem Spirituose und trinkt den Gerstenschnaps in kräftigen Zügen aus. Leicht taumelnd strebt sie ihrem Bourbonfass entgegen. Sie setzt sich daneben auf den Boden, streichelt das Fass zärtlich und flüstert heiser:
Ich passe gut auf dich auf, mein Schatz. Und du veredelst meinen Brand, versprochen? Ein paar Jahre Geduld, Zeit, viel Zeit, das ist der Preis, den ich zahlen muss.
Als die Flasche geleert ist, wirft Sarah sich auf die Campingliege und dämmert weg in einen unruhigen Schlaf.
Wer live die Lesung hören möchte, Termin ist der 17.03.2023 im Schmitz und Kunz in der Richard-Wagner-Straße in Köln. Weitere Infos zu dem Termin und zu meinen Büchern gibt's auf meiner Homepage www.peter-fassbinder.com. Wo wir so am Anfang des neuen Jahres stehen und gerade beim Thema Irland sind, gibt's jetzt hier noch einen irischen Neujahrssegen. Möge Gott dir im neuen Jahr mehr Zeit schenken zu danken als zu klagen. Mögen deine Freuden nach Tagen, aber dein Kummer nach Stunden zählen. Mögen die Zeiten selten sein, an denen du deine Freunde entbehrst und kurz die Augenblicke in Gesellschaft von Dummköpfen. Mögen alle Tränen des kommenden Jahres Tränen der Freude sein. Ich denke mal, damit kann man leben, wenn es so kommt, und das wünsche ich euch allen natürlich von Herzen. Zur Jahreswende, zum neuen Jahr, habe ich noch einen Text von Robert Reitzel gefunden, der sich mit keinen Vorsätzen beschäftigt, sondern mit einer Frage. Sollen wir von den Klugen lernen oder von den Toren? Wohl steht es einem armen Teufel an, bei der Jahreswende obige Frage an sich zu stellen, namentlich wenn er, wie Schreiber dieses, immer noch manchmal sich zu hilfsbedürftig fühlt, wie damals, als er zum ersten Mal ganz aus dem Kopf einen Aufsatz zu Papier bringen sollte, oder wenn es ihm passieren kann, dass er für einen Narren gehalten wird, gerade wenn er das Rechte getan zu haben glaubt und Lob über sich ergehen lassen muss, wenn er überzeugt ist, einen dummen Streich gemacht zu haben. Fragen, lernen, reproduzieren. Daraus besteht doch bei der unendlichen Mehrzahl von Menschen, bei den Zeitungsschreibern aber durchweg, die ganze sogenannte selbstständige Tätigkeit. Und wer Glück hat, dem passiert es auch, dass er etwas findet, wenn nichts zu suchen im Stand im Sinn. George Eliot, die weiseste Romanschriftstellerin der Anglosachsen, sagte irgendwo: Ich habe noch nie einen Narren gefunden, von dem ich nicht hätte etwas lernen können. Wisst ihr, ihr liebe Leser, wo ich das Zitat gefunden habe? In einer jener amerikanischen Romanzeitungen, die auf den dümmsten Geschmack berechnet sind, wo auf 10 blutdürstige Schurken immer ein edler Mensch kommt, der schließlich die Tugend zum Triumph führt, wo die Heldin mindestens je einmal vergiftet, erstochen, ertränkt und zu einer Scheinehe gezwungen wird, ehe sie mit dem Richtigen auf Tod und Leben vereinigt wird. In einer solchen Zeitung, in der ich wahrhaftig nichts zu suchen hatte, fand ich auf einmal diesen Ausspruch der Eliot, noch dazu mit einer gar nicht üblen Begründung, so dass also die Zeitung selber mit ihrer hingeschneiten vernünftigen Gedanken eine Bestätigung des Eliotschen Wortes war. Jeder gute Vater, jeder gewissenhafte Lehrer wird seinem Sohne sagen: Halte dich an kluge, vernünftige Leute, die wissen, was sie wollen und die es zu etwas bringen. Wenn wir aber in die Kulturgeschichte blicken, so wird es uns auf einmal klar, dass wir alles, was uns einen Zoll von der Bestialität entfernte, alles, was uns das Leben erträglich macht, den Menschen zu verdanken haben, welche von ihren Zeitgenossen, ja häufig von denen, auf deren natürliche Liebe sie angewiesen waren, als Narren angesehen wurden. Der kluge Mann, der Mann von Welt, der Mann, der etwas vor sich bringt, behält alle seine Weisheit für sich. Und er braucht sie auch sehr notwendig und lässt dir nur das Kahle: Hilf dir selber. Der kluge Mann ist infolge seines Erfolges auch ganz zufrieden mit den Dingen, wie sie sind. Nur der Narr wird von der Sehnsucht nach Besserem verzehrt. Und wenn er es hat, verschmäht er es zu monopolisieren und schenkt dir und allen, was er gefunden hat, der Narr. Der Astronom Kepler lebte jährlich von einer Summe, welche nach hiesigem Gelde etwa 50 Dollar betrug. Er war Narr genug, seine Kenntnisse nicht wie seine Kollegen praktisch zu verwenden, das heißt in dem damals der Theologie völlig gleichgestellten Künsten der Astrologie, Nekromantik etc. Dafür musste er darben. Dafür wurde seine Mutter als Hexe verurteilt, dafür lebte er im Gefängnis und starb den Hungertod. Aber dieser Narr hat die Weltgesetze entdeckt, deren Kenntnis heutzutage jeder vernünftige Vater von seinen Kindern erwartet. Aber noch mehr, wir finden in der Geschichte des Geistes Narren, die durch die Disharmonie ihres Wissens mit der sie umgebenden Menschenwelt so weit getrieben wurden, dass sie scheinbar absichtlich sich selber schädigten und herabwürdigten. Ein englischer Schriftsteller gibt dem unglücklichen Robert Burns folgenden Nachruf. Er war ein Narr, der sein Leben, seine Zeit, alles vergeudete. Er musste eine Zeit erleben, da selbst die Trunkenbolde von Dumfries mit abgewandten Blicken an ihm vorübergingen, da keine Freudeshand sich fand, die ihn aus dem Schatten herausholte, in denen er verschwand. Aber was sind wir diesen armen Narren schuldig? Die edelsten Schotten haben wenig getan im Vergleich zu der Fülle, welche dieser gehetzte und verachtete Mann uns hinterlassen hat. Seine Worte tönen durch die Welt, er ist der Magier, welcher in Milliarden Seelen alles heraufbeschwört, was an freien Mut, Edelsinn und Liebe vorhanden ist. Er hat mehr getan als alle die unantastbaren Moralisten, welche in ihn ein abschreckendes Beispiel sahen, und nur noch heuchlerische Pfaffen wagen es heute, ein Wort gegen sein Andenken zu erheben. Hat England seinen Burns und seinen Charles Lamb, den der höhere moralische Pöbel als Trunkenbold verachtete, während die besten seiner Zeitgenossen ihn liebten, wie ihn die Nachwelt liebt, so haben wir unseren Fritz Reuter. Sein Vater ist in die Grube gegangen mit dem Gedanken, mein Sohn hat kein Lebensziel, er vergeudet seine Kräfte wie ein Narr. Aber der wackere Bürgermeister von Stavenhagen würde trotz seiner Ehrenhaftigkeit und trotz des guten Bieres, das er braute, längst vergessen sein, wenn ihn sein nichtsnutziger Sohn nicht unsterblich gemacht hätte und die wahre Mission Fritz Reuters, der im kleinen, im eigentlichen Volksleben das wahrhaft Menschliche, die edlen Instinkte zu finden wusste, welche Garantien einer besseren Zukunft sind, wird erst dann beginnen, wenn nach dem sinnverwirrenden Kampf unserer Zeit das Suchen nach den Wurzeln unserer Kraft wieder Weisheit geworden ist. Bis dahin aber steht es einem armen Teufel wohl an, wenn er fragt, sollen wir von den Klugen lernen oder von den Toren? Und wenn er es dann einsieht, dass er von den Klugen nichts erhalten kann, entweder weil sie das, was sie besitzen, ängstlich hüten und egoistisch vergraben, oder weil ihre Klugheit nur darin besteht, nicht zu verraten, dass sie nichts zu verschenken haben, so wird er sich mit mir an den Tisch derer setzen, welche in zeitlichen Dingen arme Narren waren, aber die Perlen der Schönheit und die Edelsteine ewiger Weisheit wie trunkene Verschwender unter das Volk warfen. Der Text war von Robert Reitzel. Er wurde 1849 in Weitenau geboren und starb 1898 in Detroit. Er war deutscher Schriftsteller, Journalist und Herausgeber der Zeitschrift »Der arme Teufel«. Reitzel wirkte hauptsächlich in Nordamerika. Bei solchen Texten frage ich mich immer, ob ich das jetzt positiv oder negativ sehen sollte. Eine richtige Antwort finde ich da nie. Wahrscheinlich müssen wir alle Narren oder halt kluge Köpfe werden, damit das passt. Und bis dahin bewegen wir uns wohl immer so in der Halbwelt zwischen beidem. Bei meinen Recherchen zu dieser Folge bin ich über einen Text von Kurt Tucholsky gestolpert, wobei ich sagen muss, dass ich ganz gerne über Texte von Kurt Tucholsky stolpere und auch gerne da hängen bleibe. Mit dem neuen Jahr hat's nichts zu tun, aber die Frage, wie es weitergeht, ob ein Neuanfang stattfindet und so weiter, ist da schon enthalten. Ein Glas klingt. Zu seinen zahllosen Albernheiten und schlechten Angewohnheiten, die einen so nervös machen können, schließlich etwas Rücksicht kann ja ein Mann auf seine Frau wohl nehmen, finde ich. Also ich finde das wenigstens. Zu seinen dummen Angewohnheiten gehört die, eine Tischklingel oder ein Glas, das er angestoßen hat, ruhig ausklingen zu lassen. Man legt doch die Hand darauf. Mama hat das auch immer getan. Wenn etwas bei Tisch klingt, dann legt man die Hand darauf. Gleich, sofort. Und dann ist es still. Er lässt die Gläser ausklingen. Rasend kann einen das machen. so wie er morgens immer beim Rasieren so albern mit dem Pinsel klappert, also jeden Morgen den Gott werden lässt. So stößt er mit seinen ungeschickten, dicken Händen mal an die Klingel, mal an sein Glas. Bing macht es dann. Ding. Ganz lange. So ein hoher, giftiger Ton, als ob einen was auslacht. Leg doch die Hand darauf, sage ich. Du bist so nervös heute, sagt er. Dann lege ich die Hand aufs Glas. Nervös. Ja, ich bin nervös. Dr. Plaschek sagt's auch. Er weiß warum. Ich weiß auch warum. Seit heute Mittag weiß ich es ganz genau. Da hat er wieder an das Glas gestoßen und das Glas hat angefangen zu singen. Und ich habe ihn bloß angesehen. Ich habe ihn bloß angesehen. Er merkt ja nichts. Und da habe ich das Glas nicht zum Schweigen gebracht. Ich habe es ausklingen lassen. Ich glaube, das ist in dieser Ehe der erste Ton gewesen, der wirklich ausgeklungen hat. Und das Glas hat ganz lange gesungen. Ganz, ganz lange. Erst böse, dann voll und laut. Und dann mittellaut. Und dann sanft und leise. Leise und immer leiser. Und da habe ich es plötzlich gewusst. Manchmal hat man doch so blitzschnell irgendwelche Erkenntnisse. Da weiß man denn alles, wie es so ist. Das Glas hat vielleicht eine halbe oder dreiviertel Minute geklungen und gesungen, und in dieser kleinen Spanne Zeit habe ich es gewusst. Man denkt so schnell. Geklappt hat es ja von Anfang an nicht. Gott, warum hat man geheiratet? Das geht heute manchmal so. Ich weiß es nicht. Ich war nicht einmal enttäuscht. Ich war gar nichts. Es war etwa ungefähr so, wie wenn man in einen See springt und hat schon die Rückenschauer wegen des kalten Wassers, und dann ist es ganz lau. Ein dummes Gefühl. Und das ist von Jahr zu Jahr schlimmer geworden. Das mit dem Kind hat nichts geholfen. Gar nichts. Das ist mein Kind. Aber was hat es mit ihm zu tun? Und manchmal denke ich, also Gott verzeih mir die Sünde, das ist ein fremder Mensch. Ein neuer Mensch. So wie das Kind bin ich doch gar nicht. Er ist auch nicht so. Das ist ein fremder, fremder kleiner Mensch. Mit dem Mann ist kein Auskommen. Nein, wir zanken uns gar nicht. Nie hat es ein böses Wort gegeben. Nicht einmal das. Keine Höhen, keine Tiefen. Tiefebene. Die norddeutsche Tiefebene. Das haben wir in der Schule gelernt. Wenn man einen einzigen Mann kennt, sagt Helen immer, dann kennt man überhaupt keinen. Kann sein. Aber daneben einen anderen? Ich mag das nicht. Naja, Feigheit. Meinetwegen. Aber ich mag das nicht. Immer noch singt das Glas. Mein Mann singt nicht. Er ist in der tiefen Seele unmusikalisch. Er ist mir doch nun so nahe und ist so weit weg, so weit weg. Wenn er zärtlich ist, das kommt alle halbe Jahre einmal vor, dann ist es bestimmt an der falschen Stelle. Und wenn ich meine Katzenstunde habe, wo ich gerne schnurren möchte, dann ist er nicht da. Oder wenn er da ist, dann spricht er über das Geschäft. Oder er klappt mir auf den Rücken. Eine schreckliche Angewohnheit. Er versteht nicht, dass ich bloß schnurren will und dass mir jemand über das Fellchen streicheln soll. Er weiß das nicht, wen er wohl früher als Freundin gehabt hat. Und jetzt klingt das Glas ganz leise. Und da habe ich es gewusst. Ich bin wohl auch ein bisschen schuld an der Sache. Also nicht viel, aber ein kleines bisschen. Es ist ja wahr, dass ich schon als Mädel meine Rosinen im Kopf hatte, wie Mama das nannte. Zum Theater habe ich gehen wollen. Herrgott, ich habe wirken wollen auf Männer und auf Frauen und auf Menschen überhaupt. Und weil es mit einem Beruf nicht gegangen ist, da habe ich gedacht, mit der Kunst. Und das war dann nichts. Papa hat es nicht erlaubt. Jetzt spukt das in mir herum. Und ich bin ein bisschen sauer geworden in all der Zeit. Und es ist so schön, einen Mann zu haben, dem man die ganze Schuld geben kann. Und ich habe ihn gar nicht zu mir gezogen. Da hat er dann wohl selig Fett angesetzt und es ist immer schlimmer geworden. Und ich war geradezu froh, wenn er etwas falsch gemacht hat. Ich habe darauf gewartet, dass er mit dem Rasierzeug klappert, damit ich wieder ein Anlass habe, ihn zu hassen und unglücklich zu sein. Und das hat er wohl gemerkt. Und so ist das jetzt. Ding. Ganz leise singt das Glas. Wir sind schuld. Wir sind beide schuld. Soll ich jetzt noch mal von vorn anfangen? Kann ich noch mal von vorne anfangen? Scheidung? Auseinandergehen? Ein neuer Mann? Jetzt noch einen Beruf? Das Glas hat ausgeklungen. Und ich werde wohl meinen Weg zu Ende gehen. Einen schweren Weg. Tausend und abertausend Frauen gehen ihn, jeden Tag, und der leise Ton ihres unhörbaren Unglücks und ihren stummen Schmerzes dringt an mein Ohr, wenn ein Glas klingt. Vom Inhalt her jetzt auch nicht so ein schöner Text, aber halt so aus dem Leben gegriffen, wie ich meine. Für den Schluss habe ich ein Gedicht gefunden von Ernst Moritz Arndt, wo zumindest der Trost im Titel ist. Trost zu Neujahr 1840. Wie leuchten hell die Sterne am blauen Firmament. Dahin trägt jeder gerne, was in hienieden brennt. Die Freuden und die Schmerzen, die wechseln ab und an und was man hegt im Herzen und keinem sagen kann. Sie leuchten und sie grüßen, kommt, klagt und weint euch aus, die bitteren und die süße Gefühle klagt sie aus. Kommt, brechet alle Siegel vom tiefsten Herzen schrein, kommt, lest in unserem Spiegel, es wird verschwiegen sein. Wir wandeln noch die Reise, wie Gott sie einst gebot, wir singen noch die Weise von Sonn und Morgenrot. Das heilig, 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 des ewigen Lebens Klang, unsterblich, ununteilig der Welten Urgesang. So grüßen sie und leuchten mit hellen Freundenschein, und die uns Riesen deuchten, das müssen Zwerge sein. Die finsteren Erden sorgen mit greisem Angesicht, verjagt der Jubel morgen und alle Welt wird Licht. Und alle Welt wird Wonne zum Christen neuen Jahr, die uns die neue Sonne des Lebenslicht gebar. Durchstehen die Morgenröten gesprungen aus der Nacht, der kann die Sorgen töten, der hat sie Kraft und Macht. Ja, doch, das kann man dann schon positiv werten, denke ich mal. Und mit diesem positiven Gedanken am Schluss verabschiede ich mich, wünsche noch einen wunderschönen Januar. Bis bald zur nächsten Folge von Peters Literaturküche.